Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, liebe Lesebegeisterte, ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen. Im Namen der Eulenspiegel Verlagsgruppe präsentieren wir heute Gesine Lötsch. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Immer schön auf Augenhöhe, und ist ein kleines, feines Buch über ihre Erfahrungen und ihre Erlebnisse, die sie im Bundestag und auf der Straße und in ihrem Leben im Umfeld von Politik gesammelt hat. Das ist mal heiter, mal ernst. Sie wird jetzt etwas vorlesen daraus. Das Buch gibt es da hinten zu kaufen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.
Ja, herzlichen Dank. Schön, dass Sie hier auch sitzen und zuhören wollen. Wie gesagt, die Technik, läuft die gut? Verstehen Sie mich? Ja, es wird ein bisschen mit der Stirn gerunzelt. Ich habe hier dieses Buch geschrieben, Immer schön auf Augenhöhe. Da geht es um Geschichten, näher ran, ja. Da geht es um Geschichten nicht nur aus dem Bundestag. Es ist allerdings keine Autobiografie, weil ich habe mir gesagt, für eine Autobiografie bin ich noch zu jung. Es gibt zwar Leute, die schreiben ihre schon mit 35, aber das halte ich für einen sehr pessimistischen Ansatz, ehrlich gesagt, weil die dann denken, oh, vielleicht kommt da nicht mehr viel. Warum heißt dieses Buch Immer schön auf Augenhöhe? Dazu gibt es unter anderem ein Foto auf Seite 10. Dazu müssten Sie das Buch jetzt sehen. Vielleicht kaufen Sie es ja auch. Wenn nicht, blättern Sie einfach nur durch. Politik auf Augenhöhe heißt das. Gut für den Osten. Meine Neujahrskarte 2005. Und ich bin dort abgebildet. Das können Sie nicht sehen, aber ich beschreibe es Ihnen. Ich stehe genau auf Augenhöhe mit einer Giraffe. Und wie Sie wissen, sind ja Giraffen ein bisschen größer als Menschen. Aber damit wollte ich zum Ausdruck bringen, dass man sich eben, wenn man Politik macht und auch wenn man in einer Sondersituation, wie damals meine Kollegin Petra Pau und ich, von 2002 bis 2005 im Bundestag als zwei einzeln direkt gewählte Abgeordnete Politik macht, sich besonders durchsetzen muss. Aber ich fange mal an mit den tierischen Neujahrskarten. In jedem Jahr, kurz vor Weihnachten, wird uns von der Bundestagsverwaltung ein dicker Katalog mit Weihnachtskarten frei ins Haus geliefert. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, und ich mag meinen Kolleginnen und Kollegen die Weihnachtsbäume vor dem verschneiten Brandenburger Tor oder lustige Schneemänner vor dem Reichstag schön finden, nicht zu nahe treten. Ich persönlich finde sie kitschig und langweilig. Wann gab es eigentlich in den vergangenen Jahren mal so viel Schnee vor dem Brandenburger Tor, dass man einen Schneemann hätte bauen können? Ehrlich gesagt, ich kann mich daran nicht erinnern. Wir setzten uns also im Büro zusammen und dachten nach. Wir wollten eine Weihnachtskarte gestalten, die weihnachtlich aussieht, aber sich trotzdem für Grüße zum Jahreswechsel eignet. Schließlich kam uns die Idee. In meinem Wahlkreis, das ist Berlin-Lichtenberg, befindet sich der Tierpark. Wir könnten doch in jedem Jahr mit einem anderen Tier Werbung für unseren großartigen Tierpark machen. Seit 2005 gibt es nunmehr jeden September einen festen Termin in meinem Kalender. Das Fotoshooting mit mir und einem Vierbeiner. Jedes Tier, jedes Jahr ist ein anderes Tier der Star meiner Neujahrskarten. Und jedes Mal ist es aufregend und wert, kleine Geschichten über die Begegnung von Mensch und Tier zu erzählen. Angefangen habe ich mit einer Giraffe. Ich musste auf eine sehr große Leiter steigen, um ihr in die Augen schauen zu können. Mein Motto war damals, Politik auf Augenhöhe, gut für den Osten. Und diese Fotoshootings, das kann ich Ihnen verraten, sind wirklich Mutproben. Besonders aufregend war mein Treffen mit Patna, dem 15-monatigen Nashorn. Ich glaubte, ein träges Tier zu treffen. Doch Patna rannte wie wild durch den Käfig. Immerhin kann ein Nashorn eine Spitzengeschwindigkeit von 45 Stundenkilometern erreichen. Der Fotograf stand sicher hinter der Absperrung und forderte mich unentwegt auf, dichter an Patner heranzugehen. Das war leichter gesagt als getan. Mein Herz klopfte bis zum Hals und der Mut verließ mich zusehend. Doch der Pfleger rettete mich. Er brachte eine große Stiege mit Äpfeln und Patner wurde plötzlich zahm wie ein Hamster und ich konnte fast mit ihm kuscheln. Diese individuellen Neujahrskarten verteile ich vor allem in meinem Wahlkreis. Das Besondere an diesem Neujahrsgruß ist zudem eine tierische Preisfrage, die die Empfänger beantworten sollen. Unter den vielen richtigen Antworten werden zwei Gewinner gezogen, die eine Jahreskarte für den Tierpark bekommen. Natürlich verschicke ich die Neujahrskarte auch an Kollegen, also Abgeordnete und Journalisten. Bereits im November werde ich auf den Gängen des Bundestags von Kollegen gefragt, wann denn die Neujahrskarte komme und ob es noch ein Tier im Tierpark gäbe, mit dem ich nicht fotografiert wurde. Und da kann ich Ihnen sagen, da gibt es noch eine Menge. Das ist sozusagen der Einstieg. Und ich wurde gerade von einem Journalisten gefragt, ob in dem Buch irgendwas steht, was er als Journalist nicht wisse. Und da fiel mir etwas ein, was er wirklich nicht gewusst hat. Und die Geschichte heißt Stalin im Raucherraum. Vorab muss ich vielleicht kurz erklären, dass ich als Bundestagsabgeordnete, das können Sie übrigens auch in Anspruch nehmen, Sie haben ja, egal wo Sie jetzt wohnen, es gibt ja immer einen Bundestagsabgeordneten in Ihrem Wahlkreis, sehr viele Besucher empfange. Und das machen eigentlich fast alle. Also die einen mehr, die anderen weniger. Aber das ist ein Angebot, was wirklich auch für die gesamte Öffentlichkeit ist. Und ich zeige dann meinen Besucherinnen und Besuchern viele Dinge, auch viele Kunstwerke, die ich interessant finde. Und darum geht es hier in dieser kurzen Geschichte. Und wie sagt der Kollege von der Presse, wusste das nicht, dass wir im Bundestag Stalin im Raucherraum haben. Stellen Sie sich vor, Sie machen am Kudamm oder auf dem Alexanderplatz, das ist natürlich auf Berlin bezogen jetzt, eine Umfrage. Sie fragen die Passanten, ob sie meinen, dass sich im Reichstagsgebäude Bilder von Stalin und Lenin befinden. Wahrscheinlich würden sich die Befragten entweder kopfschüttelnd umdrehen oder ihnen einen Vogel zeigen. Doch zu Unrecht. Die öffentliche Hand ist der größte Kunstsammler und Kunstsponsor. Daraus folgt, dass einerseits vieles ideologisch verbissen entschieden wird, dass es andererseits aber auch manche Überraschung gibt. Nachdem im Juni 1991 der Bundestag mit 17 Stimmen Vorsprung, so viele hatte übrigens damals die damalige PDS-Gruppe, für den Umzug von Parlament und Regierung von Bonn nach Berlin gestimmt hatte, wurden auf allen Gebieten die Planer tätig. Das waren nicht nur Architekten, auch die Mitglieder der Kunstkommission diskutierten heftig. Die PDS entsandte den Abgeordneten Professor Heinrich Fink, der heute noch von den hitzigen Debatten berichten kann. Äußerst umstritten war, ob auch Künstler aus der DDR im Bundestag ausgestellt werden durften. Sie seien ja schließlich alle Staatskünstler gewesen. Erbittert wurde zum Beispiel über Bernhard Heisig gestritten. Aber immerhin hatte dieser 1986 Altkanzler Helmut Schmidt auf dessen Wunsch porträtiert. Nach langen Auseinandersetzungen wurde dann Heisigs Bild 1990 in der Cafeteria, also so heißt das Bild, in der Cafeteria platziert. So war das Gemälde ständig unter Leuten. Denn Hunger und Durst melden sich irgendwann bei jedem. Doch eines Tages war das Bild verschwunden. Ich erkundigte mich bei Kollegen, ob die Gegner von Heisig einen späten Sieg errungen hatten. Nein, war die Auskunft, es sei der Wunsch des Künstlers gewesen. Vielleicht wollte Bernhard Heisig sein Werk aus der Nachbarschaft von Weißwürsten und Buletten befreien. Es hängt jetzt an exponierter Stelle in der Präsenzbibliothek im Reichstagsgebäude, aber leider wird dieser repräsentative Raum so gut wie nie genutzt. Eine Ausnahme stellen die Plenarsitzungen mit namentlichen Abstimmungen dar. Dann ist die Präsenzbibliothek nämlich für die Schriftführer reserviert, die dort die Abstimmungskärtchen zählen. Ich muss das mal kurz erklären. Es gibt also Abstimmungen mit Handaufheben und es gibt sogenannte namentliche Abstimmungen. Da es aber keine festen Plätze gibt im Bundestag, also innerhalb der Fraktionen schon, also innerhalb des Gesamtrondells sozusagen, gibt es auch keine elektronische Abstimmungsmaschine. Und elektronische Abstimmungsmaschinen sind ja sowieso umstritten wegen Hacken und Fehlern und so weiter. Es gibt also Abstimmungskärtchen, die sind aus Plaste. Blau ist für Ja, Weiß ist für Enthaltung und Rot ist für Nein. Und da hat jeder so solche Kärtchen. Und eine halbe Stunde, bevor die Abstimmung ist, wird ein Wandschrank geöffnet und da kann man sich dann seine Kärtchen holen. Und diese Kärtchen werden in den Urnen gesteckt. Und die Schriftführer rennen dann im Laufschritt, was albern ist, aber alle wollen ja immer Hektik und schnell in diesen Raum und beachten wahrscheinlich das Bild von Heisig nicht und zählen dort die Kärtchen aus. So, zurück zum Text. Ein Schüler von Heisig, der Künstler Neo Rauch, hier aus Leipzig, gestaltete die bereits erwähnte Skulptur Der Mann auf der Leiter für das Paul-Löbe-Haus. Sie ist so riesig, dass sie in keinem Raum passt und folglich immer ihren Stammplatz behalten wird. Ich weise meine Gäste auch gern auf ein Kunstwerk von Otto Freundlich hin. Der Bildhauer war am 9. März 1943 im Konzentrationslager Majdanek ermordet worden. Seine Idee, eine Straße des Friedens mit Skulpturen von Paris über Berlin und Warschau nach Moskau zu schaffen, ist bis heute nicht verwirklicht. Das Anliegen ist aber erschreckend aktuell, leider. Ja, und jetzt werden Sie sagen, was ist nun mit Stalin? Der Bundestag lud vor Jahren Künstler der vier Siegermächte des Zweiten Weltkrieges ein, für das Reichstagsgebäude Kunstwerke zu schaffen. Im Untergeschoss befindet sich das Archiv der deutschen Abgeordneten vom Franzosen Christian Boltanski. Und über mehrere Stockwerke hinweg hat die US-Amerikanerin Jenny Holzer eine Leuchtsäule mit Reden aus dem Reichstag und dem Bundestag gestaltet. Und der Russe Grischa Bruskin hat im Clubraum aus 115 Einzelbildern Leben über alles ganz im Stile der russischen Ikonografie gestaltet. Der Künstler stellt Berufe vor wie die Weinbäuerin oder den Arzt. Aber es gibt auch Personen aus der Geschichte zu entdecken. Karl Marx, Lenin, Juri Gagarin und eben auch Stalin. Der Clubraum dient jetzt als Raucherraum. In öffentlichen Gebäuden, das wissen Sie ja, herrscht Rauchverbot. Wegen der Qualmerei musste Bruskins Bild schon restauriert werden. Aber Stalin hat ja auch geraucht, Pfeife und Zigaretten. So, das war das. Die Geschichte mit Stalin. Ich komme zurück zu einer Sache, die noch gar nicht so lange her ist. Vielleicht hat es der eine oder andere auch im Fernsehen gesehen, vielleicht ein halbes Jahr. Im Rücken der Kanzlerin heißt sie. Sorry. Es geht um den Haushalt 2017. Im Rücken der Kanzlerin. Der Finanzminister hatte seine Rede zum Haushalt 2017 beendet. Und ich trat als Vertreterin der größten Oppositionspartei an das Rednerpult, um unsere Position zum Entwurf der Bundesregierung darzustellen. Als mich Bundestagspräsident Lammert ankündigte, verließ die Hälfte der Bundesminister und parlamentarischen Staatssekretäre die Regierungsbank. Auch die Reihen von CDU und CSU lichteten sich. Johannes Kahrs von der SPD rief: Frau Kollegin, ich würde die zahlreichen Kolleginnen und Kollegen der Unionsfraktion erstmal aus dem Saal gehen lassen. Das ist ja eine Massenflucht. Auch die Kanzlerin verließ ihren Platz, ging hinüber zum Vorsitzenden der Union, Kauder, der in der ersten Reihe saß und begann mit ihm ein intensives Gespräch, den Rücken zu mir gewandt. Deutlicher kann man kaum sein Desinteresse an der politischen Debatte bekunden. Das ging selbst dem Bundestagspräsidenten zu weit. Er sagte zu mir: Frau Kollegin, einen Augenblick bitte, und dann zur Kanzlerin. Frau Bundeskanzlerin und Herr Kollege Kauder, dass Sie sich hier vorne unterhalten, das muss jetzt so nicht sein. Und wenn, dann muss es jedenfalls nicht hier vorne sein. Diese Rüge für die Kanzlerin stand am nächsten Tag in allen Zeitungen. Und ich wurde von vielen Menschen auf der Straße angesprochen, die über das Verhalten der Kanzlerin empört waren und Norbert Lammert lobten. Dazu kommt jetzt der Beifall. Ich habe schon öfter erlebt, dass Menschen sich eher über das schlechte Verhalten von Politikerinnen und Politikern empören als über schlechte Politik. Das ist es nicht, was ich kritisiere. Im Gegenteil. Wenn wir uns heute über die Verrohung der Sitten in unserer Gesellschaft zu Recht ärgern, dann müssten wir uns fragen, als Politiker, ob wir nicht einen Anteil daran haben. wenn Unionsabgeordnete massenhaft die Flucht ergreifen, während die Opposition ihre Politik kritisiert, dann zeitigt das seine öffentliche Wirkung. Immer wieder beschweren sich Besucher, unter anderem auch Schülerinnen und Schüler, über die schlechten Umgangsformen der Abgeordneten im Plenarsaal. Diese Abgeordneten wollen Menschen, die eine andere Meinung vertreten, nicht zuhören. Und ich finde, das ist gefährlich. Wenn keiner mehr dem anderen zuhört, dann ist das auch das Ende der Demokratie. Die Kanzlerin hat nur nach mehreren Wahlniederlagen ihrer Partei eingestanden, dass sie im vergangenen Jahr Fehler gemacht hat. Diese Fehler beging sie auch deshalb, weil sie die Opposition geringschätzt. Wir haben die Kanzlerin immer wieder mit Nachdruck aufgefordert, Italien und Griechenland mit den Flüchtlingen nicht alleine zu lassen. Sie blendete unsere Kritik einfach aus und verließ sich auf das Dublin-Abkommen, das die Aufnahme von Geflüchteten in Europa regelt. Dort, wo Geflüchtete ankommen, müssen sie ihren Asylantrag stellen. So konnte sich die Bundesregierung jahrelang zurücklehnen, denn Deutschland ist auf direktem Wege geradezu unerreichbar. Die Regierung Merkel überließ das Problem den Italienern und den Griechen. Und das Dublin-Abkommen ist gescheitert. Und die Kanzlerin steht nun vor dem Scherbenhaufen ihrer Politik. Menschen, das ist meine Meinung, haben ein feines Gespür. Auch wenn sie die ständig komplizierter werdende Politik nicht immer verstehen, haben sie klare Vorstellungen, wie man sich benimmt. Und wer kein Benehmen hat, der kann auch keine anständige Politik machen. Das sehe ich auch so. Man hat ja als Abgeordneter, so die verschiedensten Anforderungen. Und manchmal kommt es auch dazu, dass man zu Dingen aufgefordert wird, wo man sagt, oh, das könnte schief gehen. Und dann gehen die aber nicht schief. Also, und viele erinnern sich auch noch daran. Und zwar Horst Schlemmer, Ich kandidiere. Jemand den Film gesehen? Ja, und mir ging es übrigens, ist schon klar, worum es geht. Ich lese das gleich vor. Ich stehe am vergangenen Dienstag in der Straßenbahn. Nee, Dienstag war es nicht, war am Sonnabend. Und da steht so ein Ehepaar, ich würde mal sagen so Mitte 40, mit einer halbwüchsigen Tochter. Und der Mann zwinkert mir immer so zu und sagt, ist es oder ist es nicht? Und dann, die Tochter stößt ihn immer so an. Der war das natürlich fürchterlich peinlich. Und dann sagte der, na, wir haben uns doch gesehen bei Horst Schlemmer, stimmt's? Ich sage ja. Und dann sagt die Tochter, Papa, peinlich, du kannst doch nicht fremde Frauen ansprechen. Er sagt, er ist doch keine fremde Frau, ist doch Gesine Lötsch. Also, Horst Schlemmer. Ich kandidiere. Meine Praktikantin Jessica kam ganz aufgeregt in mein Büro. Eine Mitarbeiterin von Horst Schlemmer oder Harpe Kerkeling hatte angerufen, ich soll in einem Film mitspielen. Ich war von der Idee überhaupt nicht begeistert. Die Gefahr war zu groß, von Horst Schlemmer veralbert zu werden, doch Jessica ließ sich nicht locken. Horst Schlemmer sei einfach Kult. Da müsse ich mitmachen, meinte sie. Ich bat meinen Büroleiter Klaus, die Lage zu sondieren. Er kam mit der Regieassistentin überein, welche Fragen Horst Schlemmer an mich stellen würde. Klaus meinte, es könne gar nicht schiefgehen. Naja, wir trafen uns in einer Berliner Kneipe. Horst Schlemmer und ich saßen am Tresen und lächelten uns an. Die Kamera lief und er stellte keine einzige der abgesprochenen Fragen. In der Drehpause bat ich meinen Büroleiter, noch einmal mit der Regie über den Inhalt des Gesprächs zu reden. Es entstand ein kleiner Disput. Horst Schlemmer kam hinzu und wollte wissen, welche Schwierigkeiten es dann gäbe. Er meinte, es sei kein Problem, er würde nur die abgesprochenen Fragen stellen. Die Drehpause war zu Ende, die Kamera lief und Horst Schlemmer stellte wieder ganz andere Fragen. Er fragte mich zum Beispiel, Gesine, bist du eigentlich verheiratet? Diese Frage war garantiert nicht abgesprochen, aber ich hielt da nur mein Ehering in die Kamera. Aber irgendwie war es trotzdem lustig und machte auch Spaß. Jessica meinte, es sei ein sehr nettes Gespräch gewesen und wir sollten bloß nichts ändern. Und so kam es dann auch. Die Szene wurde nicht herausgeschnitten. Der Film selbst ist schnell erzählt. Der stellvertretende Chefredakteur des Grevenbroicher Tagblatts, Horst Schlemmer, hat von seinem Provinzjob genug. Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung beschließt er, in die Politik zu gehen. Er gründet die HSP, die Horst-Schlemmer-Partei. Er will Kanzler werden. Die HSP ist liberal, konservativ und links. Unter dem Motto Yes Weekend tritt er im TV-Kanzler-Duell gegen Angela Merkel an. Und er schlägt den Bundeshasen als neues Wappentier vor. Ein weiteres Ziel ist, seinen Heimatort Grevenbroich zur Bundeshauptstadt zu machen. Den Film haben immerhin 1,3 Millionen Zuschauer gesehen. Und wie Sie aus der kleinen Geschichte, die ich anfangs erzählt habe, sehen, erinnern sich auch einige noch daran. Also, ja, jetzt wird es wieder ein bisschen ernster. Geburtstagsparty im Kanzleramt. Es geht hier um Josef Ackermann. Kennen Sie den Namen noch? Ja, er war mal Chef der Deutschen Bank. Josef Ackermann gehörte als Chef der Deutschen Bank zu den Spitzenverdienern in unserem Land. Ackermanns Fixgehalt, also sein festes Gehalt, soll seit 2003 1,15 Millionen Euro pro Jahr betragen haben. Zusätzlich allerdings soll er sogenannte erfolgsabhängige Vergütungskomponenten bezogen haben, die in manchen Jahren 10 Millionen Euro überstiegen. Öffentliche Empörung löste Ackermann im Frühjahr 2005 aus, als er ein neues Rekordergebnis der Deutschen Bank und gleichzeitig den Abbau von über 6.000 Arbeitsplätzen ankündigte. Er war im Vorstand unter anderem für Investmentbanking zuständig. Das, was so abstrakt technisch klingt und Spekulationsgeschäfte mit Wertpapieren, aber auch mit Spareinlagen von Privatkunden, sind solche Spekulationsgeschäfte. Michael Andres, ehemaliger Vorstand der Deutschen Bank, verließ 1998 aus Protest gegen die Fixierung auf das Investmentbanking die Bank. Der Mann sah durch, denn er wusste, dass in den damaligen Bankbilanzen nur 10-20% auf das eigentliche Kreditgeschäft zurückzuführen waren. Alles andere sei artifiziell, also künstlich aufgebläht durch kaum überschaubare Finanzinstrumente. Und deren Nutzung führte 2008 direkt in die schwerste Finanzkrise nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Krise wurde möglich, weil die Bundesregierung ihre Kontrollpflicht gegenüber den Banken sträflich vernachlässigt hatte. Mehr noch, die gesetzlichen Vorgaben wurden unter der CDU, CSU und SPD-Regierung sogar gelockert, die neue, undurchschaubare Finanzinstrumente für den deutschen Markt zuließen. Einer der einflussreichsten Lobbyisten war Josef Ackermann. Er hatte den direkten Draht zur Kanzlerin. Der Chef der Deutschen Bank, Dr. Josef Ackermann, hat seinen 60. Geburtstag nicht im Kanzleramt gefeiert. Das ist jetzt ein Zitat. Den 60. Geburtstag des Chefs der Deutschen Bank hat die Bundeskanzlerin vielmehr zum Anlass genommen, am Dienstag, dem 22. April 2008, im repräsentativen Bereich ihres Kanzlerbüros ein Abendessen mit Vertretern der Wirtschaft und Gesellschaft auszurichten. So merkwürdig war die Antwort aus dem Kanzleramt auf eine Anfrage von mir. Josef Ackermann erinnerte sich eitel, sie, also Angela Merkel, hat mir damals gesagt, sie würde gerne etwas für mich tun. Ich solle doch mal 30 Freunde und Freundinnen einladen aus Deutschland und der Welt, mit denen ich gerne einen Abend zusammen sein würde, im Kanzleramt. Und ich muss Ihnen sagen, es war ein wunderschöner Abend. Die Kanzlerin wollte etwas tun für den Chef der größten Bank in unserem Land und ihm ein Essen spendieren. Um im Bild zu bleiben, muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Herr Ackermann hätte natürlich jedes Restaurant und jedes Schloss der Welt für seine Geburtstagsparty buchen können. Aber natürlich nicht das Kanzleramt. Aber das hat seinen ganz eigenen Reiz. Für mich als Abgeordnete hatte die Angelegenheit mehr als ein Geschmäckle. Der Bund der Steuerzahler und die CDU fanden die Kritik kleinlich. Mir ging es mit meiner Anfrage nicht in erster Linie um die Ausgaben für das Essen, obwohl allein das externe Servicepersonal 2.100 Euro gekostet hatte. Mir ging es um die Distanzlosigkeit der Kanzlerin gegenüber einem sehr mächtigen Banker. Und diese fehlende Distanz war auch ein wichtiger Grund für die fehlende Kontrolle der Banken. Offensichtlich gab es grenzenloses Vertrauen zwischen Ackermann und der Kanzlerin Merkel. Nach Berechnungen der Deutschen Bundesbank übrigens kostete die Finanzkrise, die im gleichen Jahr ausbrach, die Steuerzahler 335 Milliarden Euro. Und das ist mehr als der gesamte Bundeshaushalt für ein ganzes Jahr. Übrigens aktuell, jetzt ist die Deutsche Bank aufgrund ihrer Spekulationsgeschäfte wieder in Schwierigkeiten geraten. Und intern heißt es, die Bundesregierung solle an einem Rettungsplan arbeiten. Ich sagte, keine Steuergelder für die Deutsche Bank. Ich gehe jetzt noch mal etwas zurück in die Geschichte. Und da geht es auch ums Geld. Und jede Organisation, die etwas machen will, braucht ja auch ein bisschen Geld, um sich zu finanzieren. Und wenn man eine Organisation erledigen will, dann, ich weiß, ich habe die Uhr. Dankeschön, dreht man ihr das Geld ab. Und darum erinnere ich mich, ich weiß nicht, kann sich noch jemand erinnern an den Hungerstreik von Gregor Gysi in der Volksbühne? Lange her. Nachts auf der Elsenbrücke heißt das. Für die Berliner oder Nicht-Berliner, das ist eine relativ große Brücke über die Spree, die verbindet mehrere Bezirke in Berlin. Nachts auf der Elsenbrücke. Im Jahr 1994 sollte die PDS endgültig erledigt werden, und zwar, wie im Kapitalismus üblich, mit Geld. Der Partei wurde ein horrender Steuerbescheid zugeschickt, unterschrieben vom damaligen Finanzstaatssekretär Peter Kurt. Die Partei wusste sich zu wehren mit Demonstrationen und dem Hungerstreik. Der begann zunächst im Karl-Liebknecht-Haus, dem Sitz des Parteivorstandes. Aber die Wirkung musste erhöht werden. Also wurde das Quartier ins Berliner Abgeordnetenhaus verlegt. Das ging natürlich nicht so einfach. Unser Plan, jeden Teilnehmer des Hungerstreiks einzeln in den Preußischen Landtag zu schleusen, brachte die Lösung. Zu ihnen gehörte der damals etwas kräftige brandenburgische Abgeordnete Heinz. Mein kleiner Renault ächzte unter seiner Last, aber es ging alles gut. Irgendwann waren alle einzeln in den Preußischen Landtag gebracht und die Aktion konnte fortgesetzt werden. Nachdem die damalige Präsidentin des Abgeordnetenhauses, Hanna Granata-Laurin, auch Hanna Granata genannt, das Hungerstreikkomitee von der Sicherungsgruppe Bonn aus unserem Fraktionsbüro räumen ließ, wurde die Aktion in der Volksbühne fortgesetzt. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit musste erhalten bleiben. Twitter und Facebook gab es noch nicht. Auch keinen allgemeinen Zugang zum Internet. Also wurden Kundgebungen und Demonstrationen organisiert. Und wir hatten die Idee, T-Shirts mit dem Bild von Gregor Gysi und den Forderungen zur Rücknahme des Steuerbescheids zu drücken. Auch hier war damals Handarbeit gefordert. Bei einer kleinen Firma druckten wir nachts hunderte T-Shirts und außerdem fertigten wir zwei große Banner an. Eines wurde gut sichtbar an der Fußgängerbrücke auf der Straße Alt-Friedrichsfelde, ehemals Straße der Befreiung, gespannt. Das andere sollte in Treptow aufgehängt werden. Die Zeit drängte. Auf eine Genehmigung des Ordnungsamtes konnten wir nicht warten. Also mussten wir die Banner nachts aufhängen. Mein Mitarbeiter Klaus und ich trafen uns dazu mit einem aktiven Genossen aus Berlin-Treptow um Mitternacht auf dem Mittelstreifen der Elsenbrücke. Dort entrollten wir das zweite Transparent gut sichtbar. James Bond war nicht dabei, aber er wäre stolz auf uns gewesen. Übrigens, ein Gutachten der Revisionsfirma C&L Treuarbeit von der Treuhand auf Verlangen der PDS bestellt, kritisierte den Steuerbescheid in fast jedem Punkt. Berlins damalige CDU-Finanzsenator Elmar Piroth, verantwortlich für diesen politisch motivierten Steuerentscheid, musste zurückrudern. Unser nächtlicher Einsatz hatte sich also gelohnt. Vielen Dank.
mein Handy aus.
Ja.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.